Erstes Gebot, nicht verletzen oder töten. Zweites Gebot, nicht stehlen. Drittes Gebot, niemanden missbrauchen. Viertes Gebot, nicht lügen. Fünftes Gebot, keine berauschenden Mittel zu sich nehmen.
Die ersten fünf Gebote gelten für alle. Mönche und Nonnen müssen noch weitere fünf Gebote befolgen.
Sechstes Gebot, kein Sex. Siebtes, Verzicht auf weltliche Musik und Tanz. Achtes, kein Schmuck, kein Parfum. Neuntes, nicht in weichen Betten schlafen. Zehntes, kein Geld besitzen.
Das sind die Vorschriften des Hinayana zur Selbstvervollkommnung. Dazu der Religionswissenschaftler Helmut von Glasenapp.
Die ältere Ethik des Hinayana ist eine individualistische Gesinnungsethik. Das Wohl der Gesamtheit ist gewissermaßen eine Folge und ein schönes Nebenprodukt des rechten Tuns einzelner Menschen, aber es ist nicht das letzte Ziel.
Anders verhält es sich im Mahayana, dem großen Fahrzeug. Diese Form der buddhistischen Lehre entstand ab 100 vor Christus. Hier steht nicht so sehr das Individuum im Mittelpunkt, sondern die Gemeinschaft. Das kleine Fahrzeug lehrte, dass nur wenige Menschen auserwählt seien, ein Buddha zu werden und dass der erleuchtete Buddha ins Nirvana eingeht. Das große Fahrzeug hält es für eine Geringschätzung des Menschen zu glauben, dass nur wenige Auserlesene ihre eigene Erlösung herbeiführen, ohne etwas für das Heil ihrer Mitmenschen zu tun. Mahayana glaubt, dass jeder Mensch eine geheime Buddhaschaft in sich trägt. Dazu Helmut von Glasenapp.
Derjenige, der den Entschluss gefasst hat, nach der Buddhaschaft zu streben, muss ein feierliches Gelübde ablegen, allen Wesen zu helfen und fortan in allen seinen Wiedergeburten zum Wohl anderer Wesen tätig zu sein.
Ein solcher Mensch heißt Bodhisattva. Der Bodhisattva geht nicht ins Nirvana ein, sondern er bleibt aus Mitleid auf der Erde und verkörpert sich aufs Neue, um seinen Mitmenschen den Weg zu zeigen, den er selber gegangen ist.
Sowohl Hinayana als auch Mahayana wurde von missionierenden Mönchen verbreitet. Auf lange Sicht gewann Mahayana die Oberhand. Während der Buddhismus schrittweise aus seinem Ursprungsland Indien verschwand, wanderte er im Norden nach Zentralasien, China, Tibet, die Mongolei, Korea und Japan. Im Süden gelangte er nach Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, Kambodscha und Indonesien. Allerdings die sehr abstrakte, vergeistigte Lehre des Buddha hätte nie ganze Völker für sich einnehmen können, wenn die Menschen sich nicht noch eine große Zahl von Dämonen, Geistern und kleineren männlichen und weiblichen Gottheiten hätten erhalten dürfen, an die man sich wendete, wenn man persönliche und weltliche Wünsche hatte. Helmut von Glasenapp.
Eine Heilslehre, die so rational ist und auf prunkvollen Kultus bewusst verzichtet, kann nur eine aristokratische Weisheitslehre für wenige sein. Den religiösen Bedürfnissen der meisten Menschen kann sie nur im begrenzten Umfang Genüge tun. Der Buddhismus musste diesen Bedürfnissen entgegenkommen, indem er Kultusformen, die vor ihm da waren, bestehen ließ oder indem er bei sich selbst sakrale Zeremonien einführte, die an die Stelle des bisherigen Götterdienstes traten. Er hat beides getan. Dadurch hat die Heilslehre des Erhabenen im Verlauf der Jahrhunderte, in denen sie bei den verschiedensten Völkern Boden fasste, ein stark differenziertes Aussehen angenommen, wenngleich sie in ihrem innersten Kern immer noch den Charakter einer Philosophie für Denker bewahrt hat.
Buddha hat es ausdrücklich abgelehnt, sich darüber zu äußern, ob der Kosmos endlich oder unendlich sei. Der Buddhismus kennt keinen Weltanfang und kein Weltende. Er geht von einer endlosen Reihe von Weltentstehungen und Weltuntergängen aus, einem permanenten Prozess von Entstehung und Zerfall.
Die ganze Welt des Wissens. Bayern 2 Radiowissen.